Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Yvonne hat vor einiger Zeit ihren Vater bestatten lassen. Mir hat sie erzählt, wie das ihre Einstellung zum Thema Vorsorge verändert hat.
Aus meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass die Vorsorge für den Todesfall, wie man gerne auf seine letzte Reise gehen möchte, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Das ist eine solche Beruhigung und Erleichterung für die Angehörigen oder Freunde, je nachdem, wer es dann ist, zu wissen, was die Person möchte, dass man da sicher ist. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das kann man eigentlich nicht früh genug machen. Das heißt ja nicht, dass man irgendwann, wenn man dann älter ist, auf den Gedanken kommt, man möchte es anders haben. Das steht einem ja frei. Man kann diese Überlegungen ja jederzeit ändern und das auch kundtun und das auch anders wieder aufschreiben. Aber sich Gedanken zu machen, was man möchte und das schriftlich fixieren, die Erfahrung haben wir gemacht, ist sehr, sehr wichtig.
Mehr Infos zum wichtigen Thema Bestattungsvorsorge und zu Bestattungen im Rhein und im Meer findet ihr auf rheinbestattungen.de. Rheinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast.
Ich hoffe, ihr seid gut in den Mai getanzt und habt die Sonne genossen. Ich war grillen im Volksgarten und wurde natürlich von einem kleinen Gewitter überrascht. Aber sonst hatte ich einen sehr schönen Mai-Feiertag. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass der Frühling/Frühsommer jetzt endlich wieder da ist. Mir macht es auch nichts aus, wenn es mal ein bisschen regnet. Ich muss ehrlich sagen, es wurde verdammt nochmal Zeit, dass es wieder wärmer wird. Und ich habe auch drei Themen dabei, die quasi fast ein bisschen sommerlich sind. Zumindest zwei davon. Thema Nummer eins dreht sich um Tauben. Wir reden über diese lustigen Vögel, die in der ganzen Stadt herumfliegen und eigentlich keinen großen Geist stören. Aber man muss sagen, wenn sie sich zu sehr vermehren, und sie haben offenbar nicht furchtbar viele natürliche Fressfeinde, und sie vermehren sich auch recht rapide, wenn sie es dann mal schaffen, ja, dann wird es ein bisschen doof, denn Tauben machen Müll, Tauben machen Schmutz und Tauben übertragen Krankheiten. Das muss ja nicht unbedingt sein. Also, was tun gegen die vielen Tauben in der Stadt? Das ist so ein bisschen wie mit den Gänsen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit wird gerade im Bergischen Land ausprobiert. Da verpasst man Tauben nämlich ein Medikament, was sie daran hindert, sich erfolgreich fortzupflanzen. Quasi so eine Art Verhütungsmittel. Wie das genau funktioniert und ob das für Düsseldorf auch eine Option ist, das hat Julia Nemesheimer versucht herauszufinden. Die arbeitet in der Lokalredaktion Düsseldorf, wohnt in Wuppertal und kennt sich insofern bestens mit beiden Welten aus. Darüber sprechen wir gleich. Dann habe ich mit meiner Kollegin Angelina Burch über ein anderes Thema gesprochen, nämlich über ein Video, was der TV-Star Evelyn Burdecki im Internet veröffentlicht hat. Die ist nämlich unlängst eines Abends am Düsseldorfer Hauptbahnhof unterwegs gewesen und hat da die unangenehme Erfahrung gemacht, dass sie des Öfteren von Männern auf etwas übergriffige Weise angesprochen wurde. Wie groß ist dieses Problem und was hat Evelyn Burdecki da genau erlebt? Darüber spreche ich mit Angelina. Und zum Schluss sprechen wir über ein Großevent, was in Düsseldorf mal wieder ins Haus steht. Nein, ich rede nicht vom Japantag. Nein, ich rede nicht von der Rheinkirmes. Ich rede von der Europameisterschaft. Die ist weniger als 50 Tage hin und dann wird in Düsseldorf unter anderem Fußball gespielt. Tja, wie sieht das eigentlich aus? Wo kann man sich die Spiele angucken und was muss man als Düsseldorferin oder Düsseldorfer beachten? Wann sollte man vielleicht lieber nicht mit dem Auto wohin fahren? Und vieles mehr. Darüber spreche ich mit meinem lieben Kollegen Marc Engel. Na, ich würde sagen, los geht's. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 314 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,01 Metern. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts, war lange in der Lokalredaktion unterwegs und moderiere diesen wunderbaren Podcast. Das macht mir jedes Mal wieder sehr viel Spaß. Und ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen aus der Lokalredaktion über Themen, die für Düsseldorf wichtig sind. Und diese Woche ist es wirklich ein recht bunter Strauß. Und man kann so ein bisschen darüber streiten, was jetzt das Wichtigste dieser drei Themen ist. Wahrscheinlich für den einen oder anderen die Europameisterschaft, die ich aber jetzt ganz an den Schluss gepackt habe. Ich verspreche aber, dass wir dieses Mal Kapitelmarken machen werden, damit ihr, wenn ihr mögt, einfach nach vorne skippen könnt. Und damit starten wir in unser erstes Thema. Und dann geht es um fliegende Tiere. Meine Tochter liebt ja Tauben. Also immer, wenn wir irgendwo lang gehen und irgendwo ist eine Taube, dann ist sie begeistert und möchte diese Taube gerne streicheln. Das funktioniert in den seltensten, also Gott sei Dank funktioniert es nie, muss man sagen. Ich persönlich habe bezüglich Tauben gemischte Gefühle. Mittlerweile sind sie mir ein bisschen egaler als früher. Ich bin aber ja aufgewachsen als Tochter einer Kirchenküsterin. Und diese Kirchenküsterin hatte natürlich schon was gegen Tauben, weil Tauben nämlich, Hinterlassenschaften im Kirchturm hinterließen und die nicht so gut waren für die Bausubstanz. Das heißt, damals in Hamburg, als ich klein war, waren Tauben der Feind. Es gibt sehr, sehr viele Tauben in Düsseldorf, in jeder Großstadt ja eigentlich, und das ist ja auch kein Wunder, denn erstens sind sie wahnsinnig gut darin, sich an die Lebensbedingungen in der Großstadt anzupassen. Und zweitens finden sie natürlich einfach sehr, sehr viele Verstecke und sehr, sehr viel zu fressen in einer Stadt, die im Überfluss lebt. Und nicht immer freut man sich darüber so sehr, denn naja, diese Tauben sind manchmal krank und man muss auch den Taubenkot irgendwie wegmachen. Es ist nicht immer optimal, dass überall Tauben sind. Deswegen tun die meisten Städte etwas dagegen, dass die Tauben überhand nehmen. Und da gibt es jetzt neue und innovative oder semi-neue Methoden, die auch für Düsseldorf vielleicht in Frage kämen oder auch nicht. Julia Nemesheimer hat sich mit dieser interessanten Frage beschäftigt. Willkommen zurück im Podcast, Julia.
Hallo Helena.
Ich habe von deinem Artikel mitgenommen, dass bereits jetzt natürlich etwas getan wird gegen Überpopulation von Tauben in der Stadt. Nämlich, und das wusste ich nicht, Taubenhäuser werden aufgestellt. Und das ist nicht nur aus reiner Liebe zu diesen wunderbaren Tieren, sondern das hat was damit zu tun, dass man gerne was dagegen tun will, dass sie sich unreguliert vermehren. Wie funktioniert das?
Genau, also in Düsseldorf gibt es mehrere Taubenhäuser oder auch Taubenschläge, kann man es auch nennen. Da kommen diverse Tiere unter, also so um die 150 zum Beispiel in Hellerhof. Da war ich letztes Jahr bei der Eröffnung dabei oder Fertigstellung vielmehr. Und da sollen die Tauben eine neue, gesündere Heimat finden, denn natürlich, also wir stören uns an den Tauben, aber die Tauben haben natürlich in der Großstadt auch Probleme mit Krankheit, wie du eben schon anmerktest und sowas. Die hygienischen Bedingungen sind nicht so gut, es wird halt alles gefressen, was irgendwie auf dem Boden landet oder im Müll oder wo auch immer. Und in diesen Taubenschlägen werden diese Tauben jetzt regelmäßig gefüttert. Sie bekommen das sauber gemacht, dass sie also nicht in ihrem eigenen Kot leben müssen und sowas. Und es kann halt auch besser, und das ist der Punkt, wo man regulieren kann, geguckt werden, wie pflanzen sie sich fort. Also, dass man hingeht und Eier wegnimmt und sie stattdessen durch Gipsattrappen zum Beispiel ersetzt. Mhm. Dadurch minimiert man einfach die Zahl an Küken, die schlüpfen, denn, auch witzig, Tauben brüten bis zu 7-mal im Jahr. Das wusste ich auch nicht, aber das ist sehr, sehr viel. Mhm. Und dadurch können
Tauben vermehren sich gewissermaßen wie die Karnickel,
genau,
kann man sagen.
Und da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, weil das halt wirklich schnell Überhand nehmen kann. Und je mehr Vögel, desto mehr kranke Tiere, weil schwächere Tiere, ne? Also das ist halt einfach, je weniger Platz da ist, je weniger Futterangebot von immer mehr Tieren genutzt wird, desto schwieriger haben die es natürlich irgendwie durchzukommen. Und dann ist es natürlich nicht so schön.
Ja. Genau. Okay, also im Prinzip sind das so eine Art Notschlafstellen für Tauben, und dazu kommt aber dann eben noch, dass man durch diese Gipsei-Geschichte die Taubenpopulation reguliert. Das machen wir ja auch schon, wenn ich das richtig sehe, genau, bei Gänsen, und das funktioniert natürlich ganz gut, aber wenn ich so überlege, 150 Tauben, das klingt jetzt erstmal viel, aber es gibt ja wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel mehr Tauben in Düsseldorf, und die sind nicht nur in Hellerhof unterwegs. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Problem, worauf auch eine Tierärztin hingewiesen hat, mit der du gesprochen hast, dass man natürlich nicht überall in Düsseldorf diese Taubenschläge aufstellen kann, allein schon aus Platzgründen.
Genau, das ist ein Riesenproblem. Und da könnte man theoretisch auch einen Vorschlag von dieser Tierärztin, zumindest als Übergangslösung, weil auch dauert es natürlich super lange, bis so ein Taubenhaus mal steht, ne? Also wenn das irgendwie durch die ganzen politischen Instanzen geht, dann wird da viel diskutiert, viel geplant, viel geguckt, da muss noch dies geklärt werden, jenes geklärt werden, und am Schluss sind irgendwie so 5 bis 10 Jahre vorbei. Aber in der Zeit verbreiten sich halt die Tauben einfach weiter munter vor sich hin. Und es gibt aus verschiedenen anderen EU-Ländern, Belgien und Italien zum Beispiel, gibt es schon Erfahrungen mit einem Medikament, das nennt sich Ovi-Stop. Und eigentlich ist das dafür da, um parasitäre Erkrankungen bei Masthühnern oder anderen Geflügelfarmen in den Griff zu bekommen. Und da gab es aber eine Nebenwirkung. Das bedeutet, dort wurde festgestellt, dass die Fertilität abgenommen hat. Also die Eier da bildet sich diese Membran zwischen dem Eidotter und dem Rest nicht so aus wie gewünscht und dadurch kann sich kein Embryo bilden und dadurch können natürlich auch keine Küken entstehen entsprechend. Das heißt, es ist so ein Nebeneffekt, den man bei den Hühnern festgestellt hat und den man jetzt für die Tauben nutzen kann.
Also im Prinzip ein Verhütungsmittel für Tauben, könnte man sagen.
Genau, es ist nicht hormonell, das muss man betonen. Also es gab irgendwann in den 90ern schon mal so Versuche, aber mit einem tatsächlich hormonellen Mittel, um die Tauben ein bisschen weniger reproduktiv zu machen. Aber das hat nicht so gut funktioniert, das hat man relativ schnell wieder aufgegeben und stattdessen gibt es jetzt halt dieses Medikament. Und das ist nicht hormonell, es ist auch kein Antibiotikum oder sonst was, sondern wirklich relativ sicher, zumindest laut der Tierärztin, mit der ich gesprochen habe. Die ist jetzt auch in verschiedenen anderen Kommunen unterwegs, unter anderem in Wuppertal, Solingen und Remscheid und hat dort über einen längeren Zeitraum Tauben gezählt, also die Population erfasst, hat dann sich ausgerechnet, wie viel brauchen wir und dort wird jetzt werden Maiskörner mit diesem Medikament überzogen, verfüttert. Und dann werden sich die Tauben vermutlich nicht mehr weiter reproduzieren, zumindest nicht mehr so viel. Genau, also an den verschiedenen Hotspots.
Okay, jedenfalls nicht in dem gleichen Maße, genau. Also die macht das schon, die probiert das, die macht das schon und deinem Artikel entnehme ich, dass sie sich auch dieser Methode sehr sicher ist und dass sie die für sehr, sehr gut hält, weil sie sagt, es ist eben sicher und es tut den Tauben nicht weh und im Endeffekt, ist nicht kein schwerer Eingriff in deren Biologie sozusagen, sondern es führt einfach nur dazu, dass sie nicht ganz so viele Taubenbabys bekommen.
Genau.
Genau. Du hast aber auch bei der Stadt Düsseldorf nachgefragt und die haben gesagt, nee, das haben wir uns überlegt, aber machen wir doch nicht. Wieso?
Die Stadt hat das ausgiebig geprüft, das Veterinäramt genau genommen, die Vor- und Nachteile von diesem Medikament. Und es ist wohl so, dass die Studienlage laut Stadt noch nicht so ausgereift ist, weshalb man sich nicht sicher ist, ob man das wirklich einsetzen möchte, weil es wohl so ein paar Nebenwirkungen gibt, die damit in Verbindung stehen, wo man aber nicht ganz sicher ist, ob das von Geflügelsorte zu Geflügelsorte übertragbar ist. Also wenn das zum Beispiel bei Hühnern festgestellt wurde, da gibt es dann irgendwie eine Abnahme der Hitzeresistenz und die haben dann bei Hitze größere Probleme, dann kann man das vielleicht nicht eins zu eins auf Tauben übertragen. Das müsste erst noch weiter geprüft und begutachtet werden. Aber das ist halt auch ein bisschen schwierig, bei wild lebenden Tieren alles Mögliche zu prüfen und in Studien festzuhalten, wenn man da muss man halt wirklich sehr nah dran sein eigentlich, aber wildlebende Tiere ist ja immer so ein kleines Problem, das zu prüfen.
Okay, aber es wäre auch uncool bei einer immer heißer werdenden Stadt, dass die ganzen Tauben irgendwie schwer unter der Hitze leiden, beziehungsweise vielleicht auch einfacher Mitschlag eingehen dann.
Das wäre natürlich sehr suboptimal, aber das wird halt entsprechend, denke ich zumindest mal in Wuppertal zum Beispiel, jetzt weiter geprüft werden. Also die Tierärztin meinte so, es wird jetzt
könnt ihr jetzt gemeinsam sagen, in Wuppertal ist es ja nie heiß, also
stimmt, da regnet es nur. Das aber, ist absolut richtig.
Aber das ist auch ein Klischee. Nein, okay. Ich meine, gut, das ist aber ja spannend. Man kann ja nach Wuppertal, Solingen, Remscheid gucken und einfach schauen, wie läuft's da. Und türmen sich Berge von schwitzenden Tauben auf der Straße oder nicht?
Ich hoffe sehr, dass nicht.
Nee, es wäre schlimm.
Ich würde das nicht begrüßen, wenn das vor meiner Haustür passieren würde. Aber auf jeden Fall, genau, in Düsseldorf wird man es also auf absehbare Zeit erstmal nicht machen. Man wird sich da erstmal auch weiter mit beschäftigen mit dem Thema. Wahrscheinlich, wie das weiter in anderen Kommunen läuft, weil insgesamt wird es in 14 Städten insgesamt in NRW gerade gemacht. Also nicht nur die ich gerade eben aufgezählt habe, sondern auch einige mehr. Und da hat man ja dann irgendwie im Laufe der Zeit auf jeden Fall diverse Erkenntnisse, die man mit diesem Medikament gewinnen kann.
Ich meine, man muss natürlich auch sagen, wir stehen ja jetzt nicht bis zu den Knien in Tauben, wenn wir aus der Tür treten hier in Düsseldorf. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass das Problem vielleicht so massiv riesengroß ist, dass man jetzt ganz, ganz dringend einen Handlungsdruck hat. Ich glaube, der Handlungsdruck bei den Gänsen ist lange Zeit als deutlich intensiver empfunden worden, weil die natürlich wirklich relativ invasiv auch sind. Also ich weiß nicht, ich war diese Woche mal wieder im Volksgarten und ich kann nur sagen, man sollte eine Hake mitbringen, wenn man sich auf die Wiese setzen möchte. Das ist bei Tauben ja, also das akzeptiert man ja, also Tauben gehören ja irgendwie so ein bisschen dazu mittlerweile, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Stadt da jetzt nicht sagt, oh ja, cool, neue Methode müssen wir auf jeden Fall machen.
Das ist richtig. Ich habe auch nachgefragt, ob die das vielleicht für die Gänse auch einsetzen könnten, dieses Medikament, bei der Stadt zumindest. Und die meinten, dass aus den gleichen Gründen das erstmal nicht geplant sei. Also auch die Gänse werden aktuell mit Eierentnahme irgendwie reguliert oder es wird zumindest versucht. Und genau, also wir müssen wohl mit beidem weiter noch ein bisschen leben. mit explodierenden Gänse- und Taubenzahlen, ja. Wobei ja beides so ein bisschen zumindest im Rahmen gehalten werden kann. Ja. Explodierend im negativsten Sinne. Nein.
Schlimmer finde ich ja, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über Ungeziefer reden, ne, dann reden wir gerne mal über Ratten. Das finde ich wirklich doof. Also Ratten auf dem Spielplatz finde ich echt richtig uncool, ehrlich gesagt. Und das
gibt es ja auch einige, ne?
Neulich hat meine Tochter zwei Ratten gesehen und seitdem fantasiert sie immer, was wäre, wenn der Spielplatz voll wäre mit Ratten. Also es ist nicht schlimm, sie findet das jetzt nicht so horrormäßig, die Vorstellung, eher so lustig und abstrakt, aber es ist natürlich schon so, dass ich mir denke, Mann, Ratten, nee, möchte ich nicht, das finde ich uncool, dann lieber Tauben, die fliegen wenigstens weg, wenn ich komme. Naja, aber das Argument stimmt. Mit den Resistenzen, also dass die vielleicht Resistenzen gegen dieses Medikament aufbauen, was ja auch seinen Zweck erfüllen soll, nämlich gegen irgendwelche Parasiten, wenn ich das richtig verstehe, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, ne? Da kann ich ein bisschen verstehen.
Genau, das kann natürlich sein, aber man wird da einfach noch ein bisschen mehr forschen müssen, denke ich. Und dann wird man da auch ein bisschen weiterkommen und sehen, ob das was bringt.
Wahrscheinlich kein Feld, in das sehr viel Drittmittel fließen, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht passieren wird, ja.
Julia Nebesheimer, Geflügelkönigin, vielen Dank.
Mal wieder über Tauben, immer wieder gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Was haben Podcasten und Tanzen gemeinsam? Beides sind irgendwie flüchtige Medien. Klar, man kann beides aufzeichnen. Aber eigentlich funktioniert beides nur wirklich im Moment. Wenn ihr gerne Podcasts hört, müsste Ballett doch eigentlich auch was für euch sein, oder? Die Deutsche Oper am Rhein bietet eine gute Gelegenheit, das auszuprobieren, mit einem besonderen Stück namens Surrogate Cities. Dramaturgin Julia Schinke sagt, warum Surrogate Cities auch für Ballett-Neulinge spannend ist.
Ich glaube, es ist ein Stück, in dem es unheimlich viel zu entdecken gibt. Weshalb, obwohl man sagen muss, die Musik ist ungewöhnlich und sicherlich nicht, was man vielleicht von einem ganz klassischen Ballettabend erwartet, man gerade auch als Neuling unheimlich viel Möglichkeit hat, in Welten einzutauchen, die eigentlich ja sehr lebensnah sind in ihrer Abstraktion, so merkwürdig das klingen mag. Dass man sehr viel von sich entdecken kann, weil man nicht konkret einer Geschichte folgen muss, weil man nicht konkret Charaktere oder einen Handlungsbogen verstehen muss. Man kann sich einfach in diese Welt hineinbegeben. Die Musik ist oft sehr plastisch, sehr räumlich. Das Orchester ist auf der Bühne zu sehen. Dementsprechend erlebt man die Musik visuell. Es gibt große Bleche, es gibt Tonnen, auf die geschlagen wird. Also es ist ein Spektakel, wirklich gleich einem Rockkonzert vielleicht. Und dann gibt es aber auch Jazzgesang zwischendrin. Wir haben zwei Tänzer, die selber auch sprechen werden und Textparts übernehmen und da auch in einer ganz anderen Rolle fungieren. Und es gibt natürlich immer wieder den Tanz, der mal ganz klassisch ist, aber für den man eigentlich auch kein Vorwissen mitbringen muss, um Dinge verstehen zu können, sondern es geht unheimlich viel um diese urmenschlichen Gefühle von Sehnsucht, von Einsamkeit. Und deshalb glaube ich, wer diese Welt noch gar nicht kennt, glaube ich, findet hier eigentlich gute Möglichkeiten einzusteigen.
Surrogate Cities in der Deutschen Oper am Rhein. Neu, abstrakt, urban. Mehr Infos und Tickets auf operamrhein.de.
Ob man sich in Düsseldorf wohl oder unwohl fühlt als Frau, das ist ja ein bisschen gefühls- und vielleicht situationsbedingt. Eine Frau, die gerade öffentlich darüber gesprochen hat, dass sie sich in einer Situation in Düsseldorf sehr unwohl gefühlt hat, ist Evelyn Bordecki, die man vielleicht aus dem ein oder anderen TV-Format kennt. Die war in Düsseldorf am Hauptbahnhof unterwegs und hat in einem Video erzählt, was ihr da passiert ist. Und meine Kollegin Angelina Burch aus der Lokalredaktion hat darüber berichtet. Herzlich willkommen zurück im Rheinpegel-Podcast, Angelina.
Hallo Helena, danke dir.
Was genau erzählt Evelyn Bordecki in dem Video?
Also sie erzählt von einer Situation, recht spät abends in Düsseldorf am Hauptbahnhof, wo sie innerhalb, ich glaube, von 20 Minuten von vielen unterschiedlichen Männern einfach irgendwelche Kommentare zugerufen bekommen hat, die sich auf ihr Aussehen beziehen und einfach mit denen sie sich sehr unwohl gefühlt hat in dem Moment, weil, sie kannte die Leute nicht, sind einfach im Vorbeigehen, wurden dann irgendwelche Körperteile oder ihr Aussehen generell einfach kommentiert und ich glaube, das kann jeder verstehen, dass das ein bisschen unangenehm einfach ist und das hat sie einfach dann erwähnt, weil es in sehr kurzer Zeit einfach dann mehrfach hintereinander passiert ist und ja, das ein guter Anlass war, das vielleicht mal zum Thema zu machen.
Was war das für eine Situation? Warum war sie am Hauptbahnhof unterwegs?
Sie war vorher auf einem Event in Düsseldorf und ist dann weiter nach Hamburg gefahren, sagte sie so in dem Video. Und genau, das hatte dann ein bisschen Zeit zur Überbrückung am Bahnhof und dann ging es weiter.
Und also das heißt, tendenziell war es eher eine abends oder nachts, wo sie da unterwegs war?
Genau, also so wie ich es verstanden hatte, war es schon ein bisschen später am Abend, genau.
Ja. Jetzt ist Evelyn Bodecki ja jemand, den man aus so Formaten wie dem Dschungelcamp kennt, die auch tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit wegen ihres Äußeren natürlich auch prominent ist. Das gehört auch dazu, was natürlich jetzt kein Grund ist, sie irgendwie schlecht zu behandeln oder in irgendeiner Form zu belästigen. Aber ich glaube, ich habe so verstanden aus deiner Berichterstattung, du hast ja auch mit ihr Kontakt gehabt und darüber kommuniziert, dass ihr das auch klar war sozusagen, dass wenn man als, sagen wir mal, besonders gut aussehende Frau am Hauptbahnhof unterwegs ist, man unter Umständen Kommentare sich fängt, und sie hat auch schon von vornherein darauf reagiert und sich gewissermaßen verhüllt, ne?
Genau, also sie sagte halt, sie hatte bei dem Event vorher doch auch einen recht großen Ausschnitt bei dem Jumpsuit halt an und hat dann aber auch schon Kapuzenpulli und Jacke drüber gezogen, damit das ja schon mal so eigentlich kein Thema wird. Aber ich hatte sie halt auch darauf angesprochen, ob das halt vermehrt mehr geworden ist, seit sie in der Öffentlichkeit steht und seit man sie vielleicht dann auch eher kennt und erkennt. Und dann hatte sie halt auch gesagt, dass das gar nicht wirklich was damit zu tun hat, sondern auch vorher schon oft solche Fälle gab, in denen sie dann so Kommentare auch bekommen hat, noch bevor sie in der Öffentlichkeit stand. Und das ist eigentlich eher ein allgemeines Thema.
Ja.
Ist, dass solche Kommentare Frauen gegenüber dann auch sehr häufig vorkommen.
Ja. Wie kommentiert sie denn diese Tatsache, dass sie sich da so unwohl gefühlt hat? Und wie kommentiert sie das Verhalten der Männer, die das waren?
Sie sagte, dass sie sich halt sehr unwohl gefühlt hat in dem Moment, dass es irgendwie total unangenehm war und dass es in so kurzer Zeit einfach dann so oft aufgetreten ist und dass sie sich einfach dann in der Situation am Hauptbahnhof in Düsseldorf sehr, sehr unwohl gefühlt hat und dass es einfach eine ganz, ganz unangenehme Situation war, wo sie dann auch selber nicht wusste, wie sie reagieren soll.
Ja, das Schwierige ist auch, wenn man allein unterwegs ist, ne, dann ist man natürlich nochmal extra vielleicht ein Stück weit unsicher, denn man will ja dann auch nicht zurückprovozieren sozusagen, ne. Das heißt, sie hat dann erstmal gar nicht reagiert einfach.
Genau, das hatte sie in dem Video so nämlich auch nicht gesagt. Das hatte ich dann auch mal nachgefragt, wie reagiert man in so einer Situation oder nicht mal nur allgemein, sondern wie hat sie reagiert? Und sie meinte auch, sie hat es einfach versucht wegzuignorieren, um so wenig wie möglich drauf einzugehen, um, wenn man halt nie weiß, wie die Person gegenüber dann darauf reagiert, dass, ja, dann als Frau alleine unterwegs ist, dann vielleicht doch eher versucht, dem Ganzen so gut es geht aus dem Weg zu gehen, das, sag ich mal, in Anführungszeichen so über sich ergehen zu lassen und dann, ja, halt zu versuchen, dass so eine Situation vielleicht einfach dann nicht nochmal vorkommt oder dass man nicht irgendwie dann doch was Größeres daraus macht.
Ja, wie bewertest du das denn? Also das, was sie konkret geschildert hat, denn also das eine ist ja quasi, man ist als Frau am Hauptbahnhof und man wird in kürzester Zeit von mehreren Männern angesprochen. Da kann ich gut verstehen, dass man sich als Frau dann einfach auch unwohl fühlt und das Gefühl hat, es kommt von allen Seiten und man ist einfach, man kann gar nicht, man weiß ja gar nicht, wo man da Schutz sozusagen in Anführungsstrichen suchen soll. Ne? Und man weiß halt auch nicht, wie das weitergeht. Ich verstehe total, dass man sich da unwohl fühlt. Andererseits, wenn jetzt das viele Einzelpersonen waren, die das gemacht haben, dann ist es ja an sich nicht gefährlich, ne, weil der einzelne Mann, der das macht, weiß ja gar nichts von den anderen Männern, die das machen. Es ist ja nicht so, dass 15 Männer auf sie zugerannt sind und eine Menschentraube um sie gebildet haben, sozusagen, ne. Aber wie bewertest du das grundsätzlich, diese Situation? Ist das eine Situation, die immer mal wieder so vorkommt? Waren da tatsächlich Dinge im Staat, die vielleicht auch sogar strafrechtlich relevant sein könnten, oder waren das einfach Sprüche, die ihr so gedrückt wurden, die nicht schön sind, aber halt auch nicht in irgendeiner Form beleidigend oder übergriffig?
Also so wie ich das von dem, was sie halt geschildert hat, einschätze, würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie strafrechtlich was war, aber da kenne ich mich auch einfach wirklich zu wenig aus, wo da die Grenze ist. Aber ich finde es einfach generell sehr unangenehm und ich kann auch wirklich einfach, ich glaube, sehr, 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 sehr viele Frauen können verstehen, warum, also haben so eine Situation schon mal erlebt und können verstehen, dass es einfach sehr unangenehm ist, weil eine fremde Person irgendwie dann meint, es wäre jetzt eine gute Situation, um einfach mal ja, jemanden anzusprechen, das, und aber auf eine unangenehme Art und Weise irgendwie einen Spruch dann irgendwie rauszuhauen, und keine Ahnung, ich kann gut verstehen, dass sie das dann thematisiert hat und auch sie sagte dann auch mir gegenüber, dass sich ganz, ganz viele Frauen daraufhin gemeldet haben, die dann halt auch von solchen Situationen erzählt haben. Und ich finde, das spricht schon auch dafür, dass das halt einfach eine Situation ist, die da ist, die wahrscheinlich nicht nur in Düsseldorf da ist, sondern die an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland auch da ist und wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und ja, ich kann schon mir auch vorstellen, dass es irgendwie vielleicht auch immer mehr wird, woran auch immer das liegen mag. Evelyn Bodecki sagte, dass sie das Gefühl hat, seit Social Media und seit Leute da sich so viel auch präsentieren, haben viele Fremde dann vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, so eine neue Nähe zu haben, dass man irgendwie das Gefühl hat, viele Leute kennt man irgendwie dann, einfach nur, weil man sie halt mal im Fernsehen oder sonst wo sieht. Das bezieht sich jetzt natürlich wieder auf dieses in der Öffentlichkeit stehen, aber genau, ich glaube, das ist generell einfach ein großes Problem, was viele vielleicht gar nicht, also oder was viele Männer vielleicht gar nicht so präsent haben, dass es viele Frauen gibt, die sich regelmäßig mit solchen Sprüchen auseinandersetzen müssen.
Das Problem bei sowas ist ja immer, dass man sehr schwer einschätzen kann, was der andere als übergriffig oder sexuell konnotiert oder unangenehm empfindet in der Situation, ne? Weil ich glaube, natürlich gibt es Sprüche, die ganz eindeutig, also wenn jemand sagt, Mann, du hast geile Titten, dann ist natürlich klar, das ist deutlich übergriffig und deutlich zu krass und sowas sagt man nicht zu einer fremden Person, das ist sehr, auch einfach sehr unhöflich so. Aber jemandem grundsätzlich ein Kompliment zu machen und zu sagen, hey, du bist wunderschön oder sowas, das ist ja vielleicht etwas, was derjenige, der es ausspricht, gar nicht als problematisch empfindet, aber die Person, die dann eben zum Beispiel abends am Hauptbahnhof allein unterwegs ist und keinen Ansprechpartner hat und niemanden, an den sie sich wenden kann, die findet das vielleicht dann in der Situation schon als übergriffig, ne? Das ist ja so diese Grenze zwischen, ich mach doch nur ein Kompliment und nee, du gehst gerade deutlich über das hinaus, was es okay ist, einfach jemandem zu sagen. Die ist ja total fließend an der Stelle und liegt tatsächlich ja eigentlich bei demjenigen, der Empfänger des Spruchs ist sozusagen.
Genau, nur und ich glaube in dem Fall, so wie sie das geschildert hat, waren es schon eher so Kommentare, die in die erste Richtung gingen, die du halt geschildert hast. Und ich finde, es ist auch, ja genau. Und es ist auch wirklich einfach eine ganz, ganz andere Situation und ein großer Unterschied, ob jemand dann wirklich jemanden nett anspricht und halt sagt, ey, du bist mir aufgefallen und keine Ahnung, aber oder dann einfach nur im Vorbeigehen sowas sagt, wie du gerade als Beispiel genannt hast.
Klassischer Catcall.
Genau. Und auf sowas hat sie sich halt bezogen und wollte einfach nochmal drauf aufmerksam machen und hat halt dann auch ganz klar gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob man jemandem ein nettes Kompliment macht oder ob man halt sexuell übergriffige Kommentare jemandem Fremden gegenüber äußert. Und das war ihr wohl einfach ein sehr großes Anliegen, in der Situation dann auch darauf aufmerksam zu machen. Und sie sagte mir auch dann gegenüber, dass sich auch dann Leute gemeldet haben, ob sie irgendwie Personenschutz braucht oder sonst was, Sicherheitsdienste, die sie dann kontaktiert haben, die dann darauf aufmerksam geworden ist, was, glaube ich, ja gar nicht das war, worauf sie hinaus wollte. Aber es gab halt sehr, sehr viele Reaktionen auf dieses Video und das war das einfach, was es gezeigt hat.
Naja, ich meine, es ist ja auch, glaube ich, keine per se gefährliche Situation gewesen, was nicht heißt, dass nicht sowas auch zu einer gefährlichen Situation werden kann. Jetzt ist am Hauptbahnhof natürlich tatsächlich immer sehr viel Volk unterwegs. Das heißt, man ist da ja nicht alleine, glücklicherweise. Aber trotzdem habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wenn ich jetzt das wäre und ich wäre vielleicht auch an einem fremden Hauptbahnhof, nicht in dem, den ich mich auskenne sozusagen, was ja noch immer noch eine andere Situation ist. Jetzt ist Evelyn Bodecki, kennt sie in Düsseldorf, glaube ich, gut aus. Aber an wen wendet man sich denn dann eigentlich, ne? Wo geht man denn eigentlich hin? So traurig das ist, aber die Situation hat man ja vielleicht durchaus auch als Mann, dass man vielleicht sich in Situationen irgendwie unwohl fühlt und das Gefühl hat, ich muss mich eigentlich in die Nähe von Leuten begeben, die mir gegebenenfalls helfen können. Und ich meine, natürlich ist am Hauptbahnhof irgendwie immer auch Sicherheitspersonal unterwegs. Also auch die Rheinbahn hat ja zum Beispiel am Hauptbahnhof standardmäßig an den Bahnsteigen Sicherheitspersonal am Wochenende abends zumindest. Das heißt, da ist jemand, den man eventuell ansprechen kann, aber sonst ist das natürlich wirklich so eine Sache. Es gibt da ja diese alten Tricks, dass du irgendwo hingehst und irgendwas einkaufst oder so, wo du dann in Gesellschaft bist und Leute hast. Oder, und ich glaube, darauf hat Evelyn Bodecki letztendlich auch zurückgegriffen, dass du jemanden anrufst.
Genau, und das sagte sie dann nämlich am Ende von dem Video auch, dass sie sich dann halt auf der Fahrt einfach dann Freunde rauspickt, mit denen sie dann irgendwie die Fahrt dann überbrückt, damit es im Zug dann auch nicht mehr passiert und sie dann einfach ein bisschen Ablenkung hat, vielleicht dann auch über das, was halt dann gerade war, mal kurz reden kann und dann einfach, ja, dadurch, dass sie dann im Gespräch mit jemandem ist, dass vielleicht dann weniger Leute auf die Idee kommen, irgendwie ihr gegenüber einen Kommentar zu äußern. Ja, aber so dieses Telefonieren ist, glaube ich, schon was dann auch, worauf oft dann auch zurückgegriffen wird, ja.
In Gastronomien gibt's ja zum Beispiel ganz oft diese Plakate, die darauf hinweisen, dass wenn du zum Personal gehst und sagst, ist meine Freundin Luisa da oder so, also das Codewort Luisa sozusagen benutzt, dass die dann wissen, du wirst gerade irgendwie komisch belästigt oder fühlst dich unwohl und dir dann helfen. Aber an einem öffentlichen Ort wie dem Hauptbahnhof, auf der Straße, in der Bahn oder so gibt es das ja nicht. Und ja, das ist vielleicht auch nochmal bedenkenswert, ob es das vielleicht geben sollte. Vielen herzlichen Dank, Angelina.
Ja, gerne.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Zeit mal über den Urlaub 2024 zu reden. Entspannen sollte er sein. Wir haben ja wohl schon genug Stress, oder? Auf jeden Fall möchte ich ganz viel draußen sein im Grünen und langweilig darf es auf keinen Fall sein. Dazu auf jeden Fall ganz viel gutes Essen. Vielleicht auch ein bisschen Programm für die Kinder. Gibt es alles den ganzen Sommer über hier in Düsseldorf. Auf der Galopprennbahn Düsseldorf. An jedem Renntag findet ihr hier nicht nur mitreißenden Pferdesport, sondern auch erstklassige Gastronomie und ein wunderbares Ambiente. Von schick bis rustikal. Und auch für Kinder gibt's natürlich Programm. Verpasst nicht den Henkel-Stutenpreis am 5. Mai. Ein Renntag für Groß und Klein. Mit den Mini-Trabern, das sind Shetland-Ponys, ungefähr 1 Meter groß, gesteuert von Kindern zwischen 6 und 16. Also ich muss mir das auf jeden Fall angucken. Und danach basteln die Kids ein Hufeisen für Mama zum Muttertag, während die bei einem Sektchen zur Live-Musik entspannt. Das klingt doch gut, oder? Renntag ist, was du draus machst. Die Galopprennbahn Düsseldorf. Mehr Infos und Tickets unter düsseldorf-galopp.de. Jetzt buchen! In ganz kurzer Zeit wird hier in Düsseldorf fußballerisch so dermaßen die Post abgehen, dass einem wahrscheinlich Hören und Sehen vergehen wird. Und das liegt nicht mal daran, dass es sein kann, dass die Fortuna doch noch in die erste Liga aufsteigt, sondern es liegt daran, dass die Europameisterschaft unter anderem in Düsseldorf ausgetragen wird. Was bedeutet das eigentlich für die Stadt und wo kann man sich das alles angucken? Beziehungsweise, wenn man es sich nicht angucken will, was muss man eigentlich tun, um nicht in das größte Verkehrschaos aller Zeiten zu geraten? Darüber spreche ich jetzt mit Marc Ingel aus der Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
Hallo, Elin.
Also, fangen wir doch mal vorne an. Wann geht das ganze Spektakel denn eigentlich los? Das ist ja im Juni, ne? Mitte Juni geht's los.
Genau. Mitte Juni, ich weiß gar nicht, wann das Eröffnungsspiel ist, habe ich gar nicht parat. Das erste, ja, genau. Auf jeden Fall das erste Spiel, was in Düsseldorf ausgetragen wird, ist auch gleich ein Knaller. Am Montag, 17. Juni, trifft hier Frankreich auf Österreich. Da gibt es noch 2 weitere Gruppenspiele. Und im Juli dann natürlich auch ein Achtel- und ein Viertelfinale.
Ja, und dann gibt es natürlich 2 Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe von Menschen hat Tickets und geht ins Stadion und die andere Gruppe von Menschen guckt sich das irgendwie anders an, entweder zu Hause oder beim Public Viewing. Und da gibt es reichlich Möglichkeiten, sich das in Düsseldorf anzuschauen. Wo ist denn so der Hauptpunkt für diese Aktivitäten?
Also wer richtig was erleben will, geht natürlich zum Burgplatz. Da gibt es auch richtig buntes und lautes Programm und man kann sich dort alle Spiele angucken.
Alle?
Alle Spiele werden dort gezeigt.
Also auch die, die gar nicht in Düsseldorf stattfinden?
Genau. Das ist beispielsweise am Rheinufer an den Kasematten. Da gibt es auch ein Public Viewing Area. Etwas anders. Da werden nur die Deutschlandspiele und auch die Spiele gezeigt, die hier in Düsseldorf stattfinden. Mhm. Beziehungsweise eventuell steht, glaube ich, noch nicht so ganz fest, dann auch Spiele der Finalrunde.
Wie viele Leute passen denn auf den Burgplatz bei so einem Public Viewing?
Burgplatz 5.000 und fast 8.000 am Rheinufer.
Okay, also das.
Und es gibt ja noch eine dritte Fanzone, ja, der es auch gerne mit ein bisschen Kulturprogramm haben möchte. Der kann zum Schauspielhaus gehen.
Aha.
Da passt auch nochmal 2.000 Menschen rein in die Fanzone.
Ja.
Und da wird halt auch immer wieder, gibt es ein reichhaltiges kulturelles Programm vor, hinterher, zwischendurch. Wer es also ein bisschen kultureller haben möchte, weniger nur auf Fußball ausgerichtet, der ist am Schauspielhaus richtig.
Also das heißt, es können wirklich Tausende Menschen, 15.000 Menschen können in diese Fanzones gehen und sich da die Spiele angucken, plus die Leute, die zu den Spielen kommen und ins Stadion gehen. Das heißt, an so einem Tag wird einfach die Stadt richtig, richtig voll sein, oder?
Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Das Wetter muss natürlich mitspielen, sonst ist das immer so ein bisschen zwiespältiges Vergnügen in so einer Public Viewing.
Ja, ich meine, die Hardcore-Fans lassen sich ja trotzdem nicht abhalten, aber klar, davon gehen wir mal aus, dass es wahrscheinlich ein Sommervergnügen werden soll. Wie will die Stadt denn sicherstellen oder wie wollen die Veranstalter sicherstellen, dass diese Menschen alle sicher zu diesen Public Viewing Plätzen kommen? Denn die kommen ja irgendwie, das sind ja nicht alles Düsseldorfer, viele werden ja auch irgendwie anreisen. Die kommen dann mit dem Zug, die kommen mit dem Auto. Wie soll das funktionieren?
Ja, natürlich gibt es Sonderbahnen, auch der Rheinbahn. Es wird immer empfohlen, das Rad zu nehmen. Primär natürlich auch, wenn man zur Arena will, wenn man Tickets hat. Es wird mit Sicherheit einen Boom bei E-Rollern und Leihfahrrädern geben, ähnliches. Also wenn man da beispielsweise vom Bahnhof irgendwie wegkommen will. Mhm. Natürlich, vom Bahnhof kann man natürlich auch in die Innenstadt zu Fuß gehen. Das schafft man noch so gerade eben.
Na, aber bis zum Stadion ist es dann schon ein bisschen weit, ne?
Bis zum Stadion ist ein bisschen weit. Und da ist natürlich auf keinen Fall empfohlen, mit dem Auto da irgendwie hinzufahren. Da gibt es auch so gut wie keine Parkplätze. Mhm. Und die wenigen Parkplätze, die es gibt, da wird man auf jeden Fall arm bei. Das wird enorm teuer.
Okay, das haben die schon angekündigt. Abschreckende Maßnahme.
Ja, genau. Also Bahn oder am Rhein entlang im Fahrrad, das ist mit Sicherheit die besten Möglichkeiten.
Es gab ja auch mal diese Überlegung, dass die Leute tatsächlich am Rheinufer entlang zu Fuß pilgern sollen zum Stadion, ne?
Ja.
Ganz schön weit.
Das wird, ja Gott,
oder?
Also wenn ein richtiger Fan ist, der nimmt das auf sich. Ne? Also halbe Stunde bist du da, je nachdem von wo du an. Okay, von der Altstadt aus vielleicht eine Stunde.
Na gut, muss man halt einplanen, ne? Und was bedeutet das für die Anwohnerinnen und Anwohner, insbesondere die rund ums Stadion wohnen, wenn da Parkplätze Mangelware sind? Bezieht sich das jetzt nur auf die Gegend tatsächlich ums Stadion oder müssen die Leute da auch in der Gegend Angst haben, dass ihnen da alles zugeparkt wird?
Ja, so ganz ausschließend kann man das natürlich nicht, aber ich denke schon, dass es da so ein Inner Circle gibt, wo genau darauf geachtet wird, dass da nur Anwohner reinkommen und Fans da gar nicht jetzt zugelassen werden.
Ja, ich meine, das klappt ja bei der Rheinkirmes auch immer nur so semi, ne? Also muss man mal gucken. Und die Leute sind da ja eh geplagt durch die ganzen Flughafenparker und so. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen anstrengend für alle Beteiligten. Und in der Innenstadt, also ich denke jetzt so bei mir an so einem Tag, versucht man vielleicht lieber nicht auch noch shoppen zu gehen oder mit dem Auto gar auf die Kö zu fahren, oder?
Nee, das würde ich auch eher nicht machen an so einem Tag. Also zumindest nicht am Spieltag und auch nicht, wenn Deutschland spielt. Also dafür ist es halt EM, das ist ein Ausnahmeereignis. Da kann man sicherlich auch an einem anderen Tag shoppen gehen.
Macht vielleicht auch Sinn, dass man sich die Tage rot im Kalender markiert sozusagen. Genau. Wie sieht das Sicherheitskonzept denn aus?
Ja, also zumindest was jetzt vorgestellt wurde, ist halt, also man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch ein Achtelfinale, es gibt ein Viertelfinale. Die Spiele, die bis jetzt feststehen, da ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, dass riesige Fanscharen, weiß ich nicht, aus Albanien hierher kommen, um die Altstadt einzunehmen. Aber es gibt halt beispielsweise ein Achtelfinale, wo der Zweite aus, ich weiß gar nicht, Gruppe D oder E, das könnten die Holländer sein. Es gibt ein Viertelfinale, das könnte ein Spiel Deutschland gegen England werden. Mhm. Also sind dann natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen. Mhm. Und dafür gibt es beispielsweise in der Altstadt ein Sicherheitskonzept, was man auch so ein bisschen aus dem Karneval erkennt. Ne? Also was zumindest die Gastronomen sind dann aufgefordert, die dürfen keine Möbel mehr rausstellen. Also nicht zu, dass man nicht mit Stühlen werfen kann oder so.
Ah, okay, verstehe.
Das, also nur so ganz schwere Stehtische, also die, wo man sich dann mal hinstellen kann und Bier trinken kann. Prinzipiell ist aber eigentlich, also wenn Worst Case gilt halt auch, dass keine Gläser mehr ausgegeben werden.
Okay.
Und dass auch draußen keine Spiele gezeigt werden.
Ah, okay. Man will da nicht noch so extra kleine Public Viewing Zonen haben, die man dann kontrollieren muss, ne?
Aber das ist halt die klassische, wie die Polizei sagt, wenn eine Lage vorliegt, ne? Also, wenn man wirklich erwartet, jetzt hier Deutschland, England und Horden von Hooligans stürmen die Altstadt, was wir natürlich nicht hoffen. Auch die englischen Fans sind sehr, sehr willkommen.
Aber das kann den Gastronomen doch nicht so richtig gefallen, oder? Ich meine, das ist ja eigentlich ein super Umsatztag für die.
Ja, ist halt eine Ausnahme. Wäre dann in dem Fall eine Ausnahmesituation und ich kann mich mal entsinnen, die Älteren von uns können sich vielleicht auch noch erinnern, es gab ja auch mal schon mal hier eine Europameisterschaft, langes her, wo halt auch starke Ausschreitungen gab, wo ich meine mich erinnern zu können, insbesondere englische Fans beteiligt waren. Also man muss sich ja schon auch drauf einstellen. Mhm. Wir hoffen es alle nicht, wir hoffen, dass es friedlich bleibt und die Menschen feiern und so wie... Ja. 2006, schönes Wetter und alle sind fröhlich, aber man kann es nie ausschließen und muss natürlich gewappnet sein.
Ja, und ich meine, wir reden ja wahrscheinlich gar nicht so sehr jetzt davon, dass irgendwie Massen von maskierten Hooligans in der Innenstadt eine Großschlägerei anzetteln, aber wahrscheinlich ja schon einfach davon, dass es sehr, sehr, sehr voll wird, so wie auch an Karneval, dass viele Menschen alkoholisiert sind, dass es dann vielleicht kleinere Konflikte gibt hier und da, die gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben müssen und dass es einfach schwierig ist, dann für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, ne? Weil du musst ja als Polizei da auch erstmal einen Überblick haben und in den engen Altstadtgassen das alles so unter Kontrolle behalten.
Und natürlich hast du absolut recht. Auch diese 15.000 Plätze in den Fanzones können dann vielleicht auch an solchen Extremtagen nicht ausreichen. Und dafür hat die Stadt nochmal zwei extra Meeting Points, nennt sie das, gebildet, wo auch Spiele gezeigt werden, aber halt ohne Programm, wo es einfach nur darum geht, ein Bier zu trinken, Fußball zu schauen. Das ist zum einen im Rheinpark und zum anderen im Agfa Zoo.
Okay, also alles psychologisch ausgerichtet auf die große Masse der Fußballfans bei der Europameisterschaft. Herzlichen Dank, Marc Inge.
Sehr gerne.
Ja, und Fortuna Düsseldorf steht ja bekanntlich aktuell auf dem dritten Platz der Tabelle der zweiten Bundesliga. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Es könnte passieren, dass wir bald wieder einen Erstligaverein in dieser schönen Stadt haben. Und das ist doch was. Da wird sich der ein oder andere wahrscheinlich schon sehr freuen. Warten wir es ab. Ich danke euch erstmal diese Woche wieder fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Dann ist zwar Feiertag, aber wir veröffentlichen trotzdem eine reguläre Episode. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Wieder einen Rheinpegel durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen. Danke. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe.